Und das ist eigentlich auch tatsächlich ein schöner Abschluss für unseren Podcast.
Ja, wir sollten noch mal ganz kurz eins erzählen für den Anfang. Liebe Zuhörer, der Cape und ich haben heute Folgendes geplant. Wir haben uns gedacht, dass, weil man uns ja nicht so richtig kennt, also ihn viel mehr als mich sowieso, aber wenn wir sagen ja manchmal Sachen, dann ist ja immer spannend zu wissen, warum sagen wir die Sachen und wo kommen wir her? Jeder Mensch sagt ja Sachen aus einem bestimmten Grund, weil er auch irgendeinen Hintergrund hat oder so. So, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute eine Sendung, wo wir einfach mal uns selber Fragen stellen und die dann beantworten. Gib's ganz ehrlich zu, das wird jetzt in dieser Sendung nicht stattfinden, weil das hat nicht geklappt. Das müssen wir das nächste Mal machen, glaube ich. Ja. Aber wir hatten so viele spannende Themen und es waren ja auch emotionale, also ganz wichtige emotionale Themen, die wir besprechen mussten. Und da das ja auch vor allen Dingen auch unser Podcast ist, den wir für uns machen, hat das heute den Platz weggenommen von der Fragestunde.
Wie schön. Ah. Ist das Paul George?
Ja.
Ist das das Lied, was du mir neulich geschickt hast? Ja. Habe ich mir noch nicht angehört.
Ich mag ja so Lieder. So, es gibt Lieder, komischerweise, die höre ich und da muss ich sofort von weinen. Und ich weiß nicht, warum. Das sind meistens einfache Lieder, aber mit einer großen Botschaft. Und das ist ein Lied, der war in Las Vegas. Und hat dann hörst du die Wände Liberace rufen. Und das Liberace eben sowas wie ein Kronleuchter, ein Chandelier ist. Also ein großer, ein ganz toller Kronleuchter und der funkelt und glitzert und sich wie ein Diamant in dein Ohr bohrt und sowas alles.
Ach, wie schön. Wirklich. Das kriegt er ja auch immer hin. Also dieses Ilador, kennst du das?
Ilador.
Das ist ja auch so ein schönes Ding.
Also ich bin ein großer, wir haben ihn ja mal live gesehen zuletzt vor 3 Jahren in Los Angeles in so einem Amphitheater. Und das war ein so berührender Moment, weil er, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber er hat, er ist ein ganz starker Bewunderer von einer alten amerikanischen Sängerin. Und zum ersten Mal war er an dem Abend mit der live auf der Bühne. Und da waren wir mit dabei und das war so, er hat geweint, das war so toll und das war so emotional und das Konzert war so großartig, wunderbar.
Das ist ja auch ein Mann, der hat ja auch einiges durchgemacht. Aber ich kann mich auch daran erinnern, da muss ich ganz ehrlich sein, dass ich dachte, naja, der ist ja auch runtergekommen, als er da mit Müllmann-Uniform Müll sammeln musste in New York und so. Das Leben lehrt einen aber Demut. Das ist etwas, was ich gerade irgendwie erfahre so in meinem Kampf um volle und viele Häuser, weil das einfach ganz furchtbar viel Arbeit macht. Und mir sind am letzten Wochenende einmal tatsächlich die Nerven durchgegangen. Und da habe ich gedacht, ja, also das, du kriegst das alles hin, du stellst das alles wieder hin, aber du musst aufpassen. Das ist, erfordert ganz viel Disziplin, was du dein Leben lang nicht unbedingt gelernt hast. Du hast immer nur, als junger Mensch fliegt einem vieles zu und man schwimmt da mit und man merkt die Kraft nicht, die man da benutzt und wo die herkommt. Man hat diese Energie einfach. Und wenn man aber diese Energie erzeugen muss und nicht aufpasst, dann passiert sowas wie letzte Woche. Ich kann es dir kurz erzählen. Ich habe ja sowieso viele Erlebnisse gehabt auf dieser unendlichen Tour, die mir ganz viel Freude bereitet und mich auch gut fühlen lässt, weil ich merke, ich mache das richtig. Und das Kompliment von dir letzte Woche oder vorletzte Woche ist natürlich auch, ich bekomme solche Komplimente und das macht einen stark und es freut einen auch, dass man merkt, man ist irgendwie auf dem richtigen Weg. Trotzdem ist das ja zwischendurch dann auch manchmal schwer und das alles dann, man denkt immer, man kann das wegstecken. Ich hatte, um es kurz zu machen, wir haben einfach dauernd Tonpannen und solche Sachen. Und Lichtpannen und Technikpannen und irgendwie kriegst du bei dieser ganzen Rennerei da keine Ruhe rein. Und ich hatte ein iPad, das ist ein iPad 2, das ist uralt. Das bedeutet mir auch ein bisschen was, weil das einfach so alt ist. Das hat nur eine Aufgabe, steuert meine Videos fern. Das ist vorne und das hat eine Mini-App und das funktionierte auch immer. Irgendwann hat das angefangen, dass mal eine Verbindung mal nicht ging, aber dann habe ich das eingetippt wieder und dann war die Verbindung wieder da und dann ging das auf der Bühne. Diese Routine hatte ich schon, dass ich dachte, ach, ist gerade abgestürzt. Da habe ich einen Gag erzählt, nebenbei das so eingetippt und dann war das wieder da. Dann habe ich irgendwann das iPad von meiner Tochter mitgenommen. Die hat ein iPad Air irgendwie, das hat sie letztes Jahr zu Weihnachten gekriegt. Damit lief das einwandfrei. Und dann dachte ich, naja, können wir uns jetzt im Moment auch nicht unbedingt leisten. Wir müssen da noch ein bisschen ackern. Also das sitzt jetzt noch nicht so dran, aber müsste ich dann vielleicht in den nächsten Wochen irgendwann müsste ich mir das besorgen. So, da habe ich Valentina gefragt, ob ich das wieder mitnehmen kann. Das war ihr nicht so recht. Dann sagte ich, ist ja auch Quatsch, das alte geht ja noch. So, und dann bin ich aufgetreten, wieder 4 Auftritte, 5 Auftritte, wo wir 2-mal Tonprobleme hatten, wo 2 Male der Techniker sich auch entschuldigt hat. So, und dann kam eine Firma Reichelt Elektronik, mit der ich vor 2 Jahren ein Gala gemacht habe. Gala ist ja immer, 100 Angestellte sind da und nur 30 interessieren sich für das, was auf der Bühne ist. Und die anderen sagen, kann der jetzt mal die Schnauze halten? Ich will feiern. Was ich alles verstehen kann. Und vor 2 Jahren habe ich das gemacht und dann habe ich abgeräumt. Das war total toll. Und deshalb wollten die das unbedingt wieder machen. Also bin ich dann da wieder hin und mein Fehler war, in dieser Routine dachte ich, ach, das kriege ich alles hin, alles super, wird alles laufen. Wir waren um 4 Uhr da, haben Soundcheck gemacht. Nach dem Soundcheck habe ich nicht eine Minute Ruhe gehabt. Ich habe nur Ankündigungsvideos gemacht, meine Kolumne. Und dann war es auch schon 9 Uhr. Dann kam der Chef, dann bin ich mit dem unterhalten. Und dann bin ich auf der Bühne und habe irgendwie vorher vergessen, mir nochmal zu sagen, so, es ist ein Gala. Okay, du wirst jetzt hier nicht total bejubelt. Da musst du ein bisschen kämpfen. Ich habe das nicht gemacht. Und dann bin ich auf die Bühne, so, und haben die alle getobt, die 50, die das ganz toll fanden, dass ich wieder da bin, aber die anderen haben eben weiter gegessen. Und mein Monitor war aus und das Licht im Saal war nicht aus. Das heißt, ich stand in einer Horde von feiernden, essenden, redenden Menschen. Jetzt hatte ich im ersten Lied, also 4 Minuten Zeit, mich da so richtig reinzuschmeißen in diese Wut, während ich da gesungen habe, was da alles nicht funktioniert. Wenn du so wütend bist, kannst du dich, du bringst dich dann auch nicht mehr in Stimmung. Es ist dann einfach irgendwie zu spät. Jeder, der was Blödes sagt oder doof guckt, das ist das, was dein Gehirn dann aufnimmt und denkt, ja, der da drüben guckt auch blöd. Ich hau dir gleich einen in die Fresse. Also wirklich, so war das. Dann starte ich den Song This is the Life, starte das erste Video und ich merke, die Leute, dass jetzt, die kommen jetzt, hat sie, die werden jetzt aufmerksam. Die finden auch dieses Video lustig und den Song auch. Und jetzt kommt Stimmung. So, jetzt kommt das zweite Video. Und ich tippe auf das iPad und es geht nicht. Es startet einfach nicht. Das zweite Video startet einfach nicht. Und ich denke, warum startet denn die Scheißding jetzt nicht? Das kann doch jetzt nicht angehen. Was ist jetzt? Hätte ich doch nur fast die Leute gekriegt. Dann gehe ich nach links rüber und zeig links zu Yvonne, die hat auch immer ein Samsung-Pad in der Hand. Gib mir das Pad und die denkt, was soll ich jetzt? Und ich stehe auf der Bühne und singe weiter. Gib mir dieses iPad da, gib mir das Pad. Und nehme das Pad in die Hand und es hat so einen schmalen Rand, das ärgert mich ja auch immer. Die Dinger brauchst du ja nur anfassen, sind die wieder aus? Und in dem Moment ist das aus. Ja, was soll ich jetzt mit dem Pad? Das ist jetzt aus, das geht nicht. Schmeiß das wieder rüber zu Yvonne. Das landet seicht vor ihr. Die guckt mich völlig entsetzt an. Ich sing weiter und denk gut, dann eben mit meinem iPad und versuche das wieder zu starten und das geht nicht. So, in der Zwischenzeit ist der Song zu Ende. Die Leute applaudieren mehr oder weniger. Ich habe mich nicht mal mehr verbeugt. Ich habe dieses iPad, dieses alte iPad aus der Halterung genommen, habe das von der Bühne backstage gegen die Wand geschmissen. Bin von der Bühne gerast an allen völlig entsetzten Leuten vorbei in die Garderobe, hab die Tür geknallt, dass die ganzen Türklinken da rausgeflogen sind und dachte ich platze jetzt vor Wut. Und dann bin ich da wieder raus zu den Technikern, wo ist mein iPad? Das liegt da unten noch, die waren völlig geschockt. Das iPad genommen, auf den Parkplatz gegangen, hab das zertreten, zerdeppert, zerwühlt, was weiß ich was, in den Müll geschmissen und hören nur, wie der Veranstalter und der Chef vom Pumpenhaus in Wilhelmshaven und der Chef von der Firma Reichelt Elektronik, was hat er denn? Und das war ein super Auftritt und was weiß ich und so und so und so und so. Und das hat doch gar keiner gemerkt und was weiß ich. Und bin dann nur zu den Technikern, warum ging mein Monitor nicht? Ja, da war wohl ein Kabel. Ja, danke. Vielen Dank. Warum war das Licht an im Saal? Ja, habe ich gar nicht gewusst. Ja, vielen Dank. Wieder in die Garderobe. Yvonne kam in die Garderobe und sagt, und was ist jetzt mit der SIM-Karte? Dann haben wir mit Zanken, Schraubenziehern und allem drum und dran versucht, aus diesem völlig zertrümmerten iPad die SIM-Karte rauszukriegen. Yvonne hat dann irgendwann angefangen zu heulen, weil die so geschockt war. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Da fühlst du dich ja dann auch noch schuldig. Und sag ich, ja, bin ich da jetzt schuld dran oder was? Ich kann da auch nichts mehr dran ändern. Dieser Scheiß immer. So, und dann sagt sie, Yvonne, und das rechne ich hier total hoch an. Die hat nur gesagt, lass mich doch einfach jetzt in Ruhe und morgen ist das wieder vorbei. Und ich habe mir die Zähne auf die Zunge gebissen und dachte, ich sag jetzt nichts. Ich würde mit ihr jetzt gerne noch weiter debattieren, aber eigentlich hat sie recht, führt ja ins Nichts. Und ich habe dann den Mund gehalten und am nächsten Morgen war es tatsächlich vorbei. Wir sind im Mediamarkt gefahren, ich habe mir ein neues iPad gekauft und wir sind zum nächsten Auftritt gefahren. Ich habe es angeschlossen und der Witz war, Verbindung ging nicht. Aber sage ich, gut, das müsst ihr jetzt machen. Ich habe heute neu gestartet, resettet. Ich fange wieder von vorne an und ja. Und das war dann auch so. Der Abend war total toll. Yvonne und ich waren wieder gut drauf und es war alles gut. Aber das war so ein Punkt, wo ich so dachte, ja, es ist alles total scheiße. Aber du hast nicht richtig gehaushaltet mit deiner Energie.
Willst du mal die Meinung von jemand ganz anders hören? Ich finde das sehr gut, weil also meine Großeltern haben mich gelehrt, immer zu sagen, es hätte ja alles viel schlimmer kommen können. Und ich sag mal so, wenn jetzt obendrauf noch ein Veranstalter kommt, der dich scheiße findet, der dann sagt, es gibt kein Geld und der überall über dich rumerzählt in der Presse, du bist ausgeflippt, wenn dann noch dazu kommt, dass ein Techniker sein Handy rausholt und filmt den tobenden Kay Ray. Wenn dann noch rauskommt, dass, keine Ahnung, du vielleicht noch jemand verletzt hast, ja, mit dem iPad, mit irgendwas. Also es hätte ja viel, viel, viel schlimmer kommen können. Ich glaube, die Art, wie du damit umgehst, dass du darüber dir Gedanken machst und dass du aber auch dann weißt, dass dann Yvonne was richtig gemacht hat für dich und dass es am Ende jetzt alles eigentlich mit einem neuen Gerät und alles, das besser ist. Ich finde das nicht schlimm. Ich glaube, das passiert einfach. Und also jetzt mal vom Auftritt her, ich verstehe deinen Anspruch und was deine Hose gegangen ist. Ich glaube, das, was man überlegen kann, also ich als dein Manager würde irgendwann mal sagen, tritt man bei solchen Veranstaltungen noch auf? Ich kann total verstehen, dass du, wenn Leute futtern, also ich habe das mal gehabt, ne, ich war bei den Rotariern hier in Hamburg eingeladen, um einen Vortrag über Medien zu halten, in Verbindung mit Corona und der einseitigen Berichterstattung und so. Und ich habe genau gewusst, wer da ist. Ich habe auch gewusst, dass das während des Essens stattfindet. Das ist immer so traditionell, dass immer während des Essens dann einer da so einen 20-Minuten-Vortrag hält, irgendwie mit anschließender kleinen Diskussion. Ich habe genau gewusst, was ich da sag. Ich habe gewusst, dass eine von der Süddeutschen Zeitung da ist, die mich auseinandernehmen wird, weil sie eine andere Meinung hat und weil sie denkt, dass sie dadurch, dass sie von der Bundesregierung und von allen möglichen Quellen Geld bekommen haben in der Corona-Zeit, dass sie halt Mainstream-mäßig berichten müssen und so. Ich habe das alles gewusst und bin da hingegangen. Dann habe ich meinen Vortrag gehalten. Dann habe ich während des Vortrags festgestellt, dass die Leute alle gefuttert haben. Außer, jetzt kommt's, ein paar wirklich alte, weiße Männer, aber wirklich alt und weiß, die haben mich angeguckt und waren komplett begeistert. Die fanden das total toll. Das waren aber so, ich würde mal sagen, von 25 Leuten, die da waren, waren das so 8 oder 10 oder so. Also nicht mal die Hälfte. Für die habe ich das gemacht. Die anderen haben mich gehasst oder ignoriert. Und ich habe das vorher gewusst und ich war total enttäuscht darüber, dass sie mich nicht gefeiert haben für meinen Mut, unter solchen Bedingungen aufzutreten. Aber die paar, die das richtig toll fanden, die haben sich sogar nachher noch bei mir gemeldet und haben mir Mails geschrieben und so. Und für dies war es dann wert. Ich bin da auch enttäuscht von dann gezogen, aber ich habe es vorher gewusst, ehrlich gesagt. Und es war, du im Prinzip hast du es auch vorher gewusst. Nicht, dass es jetzt dann, also dass auch der Monitor nicht geht und so, das kommt dann alles zusammen. Aber dafür finde ich die Geschichte, also ich finde es auch nicht bedrohlich. Ey, mal ganz ehrlich, du bist auch Künstler, weißt du, guck doch mal, was andere Künstler machen. Also, ja. Oder stell mal vor, du wärst jetzt, also ne, tatsächlich ist ja die Reaktion von vielen kreativen Menschen sind ja auch dann Rauschgift, also Alkohol, irgendwas kiffen, koksen, sonst irgendwas. Das macht's ja auch nicht besser. Und als ich jünger war, also ich hätte mir, keine Ahnung, die Nase, hätte ich mir ordentlich einen reingepfiffen und hätte noch mehr Gas gegeben. Wenn man das alles nicht mehr macht und darüber auch nachdenkt und das für sich verarbeitet und überlegt, dass man haushalten muss, ja, das stimmt, ich glaube, man muss haushalten. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es eine fürs Leben wertvolle Erfahrung.
Ja, das war es auch für mich. Also ich habe mich auch gefreut, weil so ähnlich hat es mein Booker dann auch gesagt, der sagte dann, aber muss ich jetzt diesem Veranstalter irgendwas sagen? Sag ich, nein, ich habe ja keine verbrannte Erde hinterlassen. Das habe ich nicht. Ich weiß auch noch bewusst, ich habe gedacht, so, das iPad muss dran glauben, tut mir leid. Ich hatte gleich im Kopf, ich habe es irgendwann mal gegoogelt, was ist denn das eigentlich noch wert? Bei eBay, das war 59 Euro wert. Und dann dachte ich so, das wird jetzt zertrümmert, das muss ich jetzt einfach dran glauben. Das geht jetzt nicht. Es hatte einfach nur einen ideellen Wert, weil das einfach so alt ist. Und ich immer gedacht habe, guck mal, mein Schätzchen funktioniert, aber so. und dachte, das wird jetzt zertrümmert. Und das habe ich dann dem Booker auch gesagt. Sag ich, die andere Möglichkeit wäre wirklich gewesen, ich gehe von der Bühne und hau irgendeinem einen in die Fresse. Und so habe ich mich an mein Material gewandt und meine Sachen kaputt gemacht. Und ich habe das auch ganz gut analysiert für mich.
Was ich machen würde, ist, ich würde unseren Podcast dem Veranstalter schicken. Ja, ist doch gut. Also ist doch gut, wenn man drüber spricht und wenn man das auch, wenn man sich selbst auch richtig sieht und wenn man Hintergründe, also ne, das, es gibt, ich glaube, es gibt ganz wenig Menschen, die länger nach so einem Vorfall, also in der heutigen Zeit sowieso, die sich dann noch in den Spiegel gucken und darüber Gedanken machen. Also ich habe gerade zufällig, wenn du liest, was Herr Lauterbach im November letzten Jahres gesagt hat, ne? Das gibt so eine Zitatensammlung auf Twitter. Also, dass der Mann morgens noch aufstehen kann und noch sich traut, seinen Job zu machen, ist wirklich mutig oder ignorant. Vielleicht nur ignorant. Und ich finde das schon gut, wenn man sich darüber Gedanken macht und auch weiß, woher es kommt und wo es passiert ist. Und das ist dann eben so. Finde ich nicht. Also, ich finde, es tut mir leid für dich, ehrlich gesagt. Und ich verstehe natürlich auch das mit dem, ich meine, ich sehe das, ich sehe, dein Kalender wird voller und voller. Ich habe auch gesehen, der 23. Februar ist auch schon im Kalender drin in Hamburg. Und das ist ja eigentlich gut. Ich glaube nur, man muss tatsächlich die Leichtigkeit, ich meine, das ist so leicht gesagt, ne? Aber diese Leichtigkeit des Tingelns über Land, also mein Vater als Schauspieler, der eigentlich in den letzten 30 Jahren immer nur Tourneetheater gemacht hat, wir haben uns immer gefragt, warum macht der Mann das? Klar, gibt ein Tausender pro Abend, deswegen macht das. Aber dann fährt der mit so einem Reisebus und einer Crew von, ich weiß nicht was, 10, 12 Leuten durch Deutschland, ist dann in der Stadthalle in Böblingen. dann fahren sie nach Pforzheim, wo man so denkt, warum macht der das? Und mein Vater ist tatsächlich so, dass er das total genießt, weil er Folgendes macht. Die kommen dann in Böblingen an und dann geht er in Böblingen auf den Markt. Und dann spricht er da mit den Leuten und die manche erkennen ihn von früher und das findet er auch toll. Und dann genießt er so Böblingen. Und zu Weihnachten war es früher immer so, dass mein Vater dann, oder auch gerne, wenn er von der Tournee wiederkam, dann hat er was dabei und dann hat er für die Kinder hat er gesagt, guck mal, ich habe euch hier was ganz Besonderes mitgebracht. Marmelade aus Böblingen. Das war für uns war das, ey, eine Marmelade im Supermarkt, was soll die Scheiße? Aber wenn man, also aus heutiger Sicht, ich mache die gleichen Scheiße, ich bin in Frankreich im Urlaub und bringe irgendwelchen Leuten Senf mit. Und ich glaube, so kompensiert er dieses Tourneeleben irgendwie.
So kamen wir ja darauf, also so ein bisschen demütig zu sein. Beachte auf dich, das ist nicht all ohne, was du da tust. Nicht, dass dir das passiert, Schritt zurück und guck nach. Was du machst.
Genau.
Wir haben noch gar nicht guten Tag gesagt. Guten Tag, lieber Boris.
Guten Tag, lieber Kai. Wie geht's dir?
Es geht mir gut. Ich bin völlig überrascht über dieses Bild, was du mir geschickt hast. Du hast mir heute Morgen ein Bild geschickt per WhatsApp und zwar bei Zua.
Bei Zua.
Glaubst du, dass es dieses Wort wirklich gibt?
Glaube ich. Ich bin, also die erste Frage, die du stellst, ist genau die richtige Frage. Ich würde gerne einen Chinesen danach fragen, das werde ich auch machen, aber ich bin mir sicher, dass es den gibt, weil eins weiß ich weiß, dass die Chinesen Ausdrücke für die Langnasen haben, die in unserem Kulturkreis gar nicht vorkommen, weil die ganz komplexe Zusammenhänge in einem Wort zusammenfassen. Also dieses Baizur, das ist eine chinesische Bezeichnung für einen vermeintlich gebildeten, aber eigentlich in Wirklichkeit sehr naiven Menschen aus dem Westen, der sich offensiv für Frieden, Gleichheit und gegen Rassismus einsetzt, dies aber nicht der Sache wegen tut, sondern schlicht um sein eigenes Gefühl der moralischen Überlegenheit zu befriedigen. Ein Baizur kümmert sich grundsätzlich nur um Themen, bei denen im Westen gesellschaftlicher Applaus leicht verdient werden kann, wie zum Beispiel über Einwanderung, Migration, LGBTQ, Umwelt, Klimawandel und so weiter, und klammert dabei geopolitische, historische und tiefere Zusammenhänge komplett aus. Das geschieht meist aus Unwissenheit, oft aber auch als Angst, den Weg der vermeintlich politischen Korrektheit zu verlassen und damit auch den gesellschaftlichen Beifall für sein gratis Engagement zu verlieren. Eigentlich zusammengefasst ist es das ist das, was in den letzten Jahren, und deswegen interessiert mich auch, ob es ein altes oder ein neues Wort ist, dass das beschreibt, das ist in den letzten Jahren ja erst entstanden, dass Menschen, die wir alle kennen, gut kennen und auch manchmal seit langen Jahren schon kennen, besonders in der Corona, also in der Flüchtlingsfrage schon ein bisschen, in der Griechenfrage auch schon ein bisschen, aber besonders in der Corona-Zeit, angefangen haben, Meinung zu haben über Dinge, von denen sie wirklich keine Ahnung haben, wo sie 100% abhängig sind von Statements anderer Leute, die gar nicht geprüft werden können, wo es keine Fakten, reine Fiction, jeder wedelt rum mit irgendwelchen News, und Herr Trump hat ja das Wort Fake News eingeführt, etabliert und dick gemacht, und genauso ist das. Diese Menschen eiern also rum und wollen nur in Gottes Namen eins. Sie wollen in der Krise zu einer großen, starken Gruppe gehören. Und das ist das menschliche, normale Reaktion. Deswegen verbreiten Regierungen auch Angst. Je mehr Angst draußen ist, desto mehr suchen die Leute eine Herde, in der sie sich verstecken können. Und diese Herde ist immer diese Herde, die am größten ist. Und die wird natürlich, wenn diese Herde, um die es jetzt hier geht, bei Corona zum Beispiel, ist die, die befeuert wird von Regierung, von Angstmachern in der Presse und so weiter und so fort. Und ich glaube sehr wohl, dass es dieses Wort gibt. Ich habe es, wie gesagt, nicht recherchiert. Ich habe es auch nur so bekommen. Aber ich werde es recherchieren.
Ich fand es total interessant. Also da dieser Begriff und die Beschreibung, ich fand es total interessant. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube tatsächlich auch, dass es dieses Wort im Chinesischen, ne? Im Chinesischen gibt, ja. Das Chinesisch. Weil, wie du sagst, die fassen gerne so komplexe Themen in einem Begriff zusammen, und sie gucken auch auf Körper und Geist irgendwie von außen drauf und haben dafür Begriffe. Also es wäre typisch.
Also du kannst es auch, ne, bei Wikipedia zum Beispiel und so kannst du es eingeben. Ne? Also da steht dann sowas wie, Baizhu ist ein chinesisches Spottwort für westliche Menschen, das in etwa dem Begriff Gutmensch entspricht.
Ach guck.
Ja. Also du findest das auch bei Wikipedia und so, das habe ich alles schon geguckt, aber ich würde eben gerne wissen, woher das kommt und wie das entstanden ist sozusagen. Also das haben zum Beispiel die Chinesen über Merkel immer gesagt. Weil sie sich, also das ist ja auch meine, keine Ahnung, wir schalten unsere ganzen Kraftwerke ab, während die Chinesen 50 weitere bauen. Und zwar Kohlekraftwerke. Natürlich lachen die über uns. Und das Irrsinnigste, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, und vielleicht führt das dazu, dass wir gar nicht mehr richtig zu diesen Fragen kommen. Das müssen wir dann vielleicht dem geneigten Zuhörer nochmal erklären, was wir eigentlich vorhatten. Aber es ist ja so spannend, weil über 1000 Wissenschaftler haben eine Studie zusammengestellt, die deutlich eins beweist. Die Erderwärmung und CO2 haben nichts miteinander zu tun. Null, nada, nothing. Alles basiert auf der Erkenntnis eines deutschen Wissenschaftlers, der in den 1985ern festgestellt hat, dass die Entwicklung der Erderwärmung und der CO2-Gehalt in der Luft, dass die parallel verlaufen. Und daraus hat man 25 Jahre lang, konnte er nachweisen, dass die parallel verlaufen. Und daraus hat man gefolgert, je mehr CO2, desto wärmer wird die Erde. Schon heute ist das nicht mehr so. Und übrigens, ich habe auch zwei Kurven verglichen. Und zwar die Kurve der Anzahl der Störche, die es gibt, und der Geburtenrate. Und du wirst nicht glauben, in den letzten 30 Jahren geht die Anzahl der Störche genauso zurück wie die Geburtenrate. Trotzdem bringt der Storch nicht die Babys. Und tatsächlich, es klingt jetzt erstmal irgendwie albern, aber diese ganze Klimageschichte ist, sorry to say, und ich bin total für Umweltschutz, und zwar seit ich ein kleines Kind bin schon, und vorwiegend, man muss keinen Strom verschwenden und Energien nicht verschwenden und saubere Energien, bin ich total dafür. Aber Fakt ist, die Basis der Klimabewegung ist eine falsche wissenschaftliche Erkenntnis. Punkt. Und dieses Dokument haben 1100 Wissenschaftler letzte Woche den Regierungen zugestellt, und ich bin sehr gespannt, wer bei uns was sagt.
Interessanter Gedanke dazu ist, das würde ja bedeuten, dass tatsächlich, dass, wie du sagst, alles ein Gespenst ist, dass man theoretisch automatisch zum Klimawandelleugner werden würde, wenn man sagt, das glaube ich. Ja. Aber man ja kein Umweltfrevel sein muss deshalb. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Dinge, die jedes Individuum selber tun kann, nämlich Plastik sparen, sorgsam umgehen mit Ressourcen, Energie sparen, umweltbewusst und von mir aus auch, um diese furchtbaren Worte zu verwenden, nachhaltig, und also nachhaltig in seiner ursprünglichen Form, nachhaltig zu leben, weniger Fleisch zu essen oder alles, was dazu gehört. Der geneigte Hörer wird schon wissen, was ich meine.
Alles dafür.
Dass man dafür ist, Also ein quasi ein klimabewusster Klimaleugner. Weißt ja. du, wie ich meine?
Ja, das Irre ist das, dass, also ich, wie gesagt, ich lebe, seit ich ein kleines Kind bin, mache ich Licht aus, Türen zu und sowas alles. Ich spare schon, also ich muss das auch keiner sagen, meine Eltern haben das immer gesagt, mach die Tür zu und mach das Licht aus und so. Und daher habe ich das auch gelernt, sicher mit 4, 5, 6 Jahren. Und seitdem mache ich das immer schon. Ich brauche keinen, der mir das erzählt. Das Spannende finde ich nur, dass tatsächlich 1985 da ein deutscher Wissenschaftler, das kommt auch, der Club of Rome zum Beispiel hat das ja auch, die haben ja in den 75ern schon erzählt, dass hier die Umwelt zugrunde geht und wir haben nicht genug Ressourcen auf der Welt und so. Ich habe noch ein schönes Beispiel für dich. Wenn du alle Menschen der Welt nimmst, ja, und stellst die so, dass immer 2 Menschen sich einen Quadratmeter teilen. Also alle Menschen auf der Welt und dann immer 2 Menschen auf einem Quadratmeter. Sie stehen also schön eng. Dann ist die Hälfte von Sachsen besetzt.
Ach.
So. Wenn du Corona-konform agierst, ist es ganz Sachsen. 8 Milliarden Menschen sind viele. Aber wenn du sie eng zusammenstellst, sind es gar nicht mehr so viele im Verhältnis zur großen Fläche der Welt. Natürlich, ich bin total dafür, umweltbewusst und nachhaltig zu leben. Ich finde jede Erfindung in dieser Richtung, die dazu führt, dass die Flüsse sauber sind, die Luft sauber ist und so weiter, finde ich super. Wenn du dir anguckst, was der CO2-Gehalt, 97% des CO2-Gehalts kommen aus dem Meer. Wenn es warm ist, gibt das Meer CO2 frei. Wenn es kalt ist, sammelt es ein. Da gibt es so viele Sachen, über die sich Menschen erkundigen hätten können oder wo man auch hätte sozusagen sich drum ja, belesen können, informieren können, bevor man hier rumplappert, auf die Straße geht, sich festklebt oder sonst was. Und dieses Baizuwa ist im Prinzip ein Ausdruck dafür, dass man so gerne irgendwo zugehören will, aber dabei naiv und dumm agiert. Und das sind wir Wessis in deren Augen.
Dann fällt mir eben ein, dass wir uns verrannt haben könnten, ich will das ja gar nicht behaupten, aber wir könnten uns verrannt haben im Klimagedöns, also im Weltrettungsgedöns. Das ist parallel laufend zu mir jetzt, stelle ich mir ja die Frage, ob sich jetzt 60 Auftritte, habe ich gestern mal gezählt, bis Mai mit 80 bis 250 Zuschauern, ob sich das lohnt oder ob ich, weil das ja furchtbar viel Arbeit macht und einfach ganz viel Organisation, Fahrerei und was weiß ich ist, um diesen Betrieb am Laufen zu halten, oder ich setze mich zwischendurch hin und sage mir, ist das überhaupt das wert? Also letztendlich bleibe ich ja über, also ich könnte ja auch jetzt sagen, das ist alles viel zu viel Gedöns. Ich bleibe lieber zu Hause und schneide im Friseursalon meiner Frau Haare. Also, dass ich aufpassen muss, dass ich mich in meinem Kampf für etwas nicht verrenne. Also, ich komme zu dem Ergebnis ganz klar, dass ich das weitermache, weil mir das Freude bereitet und ich das sowieso weitermachen will. Aber nehmen wir mal an, ich würde daran zerbrechen, dann würde das ja zu keinem Ziel führen. Verstehst du diesen Vergleich?
Mhm. Ist wie beim Arzt. Also, ein Arzt, ne? Was macht der? Der macht das Gleiche wie du. Der macht Menschen heil. Ich glaube, dass du zurzeit einer der ganz wenigen bist, in dem Genre, in dem du tätig bist, der dafür sorgt, dass Menschen 2 Stunden am Abend mal heile sind. In Ordnung. Lachen. Ablassen. Du bist da wie ein Therapeut sozusagen. Und jeder Arzt, glaube ich, hat irgendwann das Problem, dass wenn sie sich hier stauen vor seiner Tür und der eine OP nach der anderen macht, will ich jetzt noch Leben retten oder muss ich mal irgendwann mein eigenes Leben retten, um dann hinterher noch mehr Leben retten zu können und so. Und ich glaube, man muss das lernen, sich gut zu dosieren. Aber tatsächlich, ob es dann 80 sind, 200 oder 500 Leute, letztlich ist es so, dass du diese Menschen alle rettest.
Genau, es geht darum, dass nichts Elementares auf der Strecke bleibt. Also wo du gerade sagst, Arzt, fällt mir ein, der Intensivpatient, der eigentlich schon tot ist. Also der wirklich, die Verwandtschaft leidet, aber die Maschinen werden nicht abgestellt. Also nur weil ein Gesetz sagt, das muss angeschaltet bleiben, weil der ist ja noch nicht tot, leidet die Verwandtschaft, der Kranke leidet auch, alle verdienen sich einen Wolf dran. Da liegt jemand auf der Intensivstation und jeder weiß eigentlich, das ist nicht mehr zu ändern. Und trotzdem wird weiter gekämpft, weiter gespritzt, weiter medikamentiert, weiter maschiniert, weil keiner sagt, wir haben uns hier verrannt, dass wir kommen zu keinem Ziel. Wir müssen loslassen.
Weißt du, was das Schlimme dabei ist? Ja, ist ein guter, genau, ist auch total, eigentlich total irre, hat aber mit unserer Kultur zu tun, wo es darum geht, dass wir alle glauben sollen, dass das Leben auf der Erde das Größte auf der Welt ist, das Tollste, Erstrebenswerteste. Das ist ja in anderen Kulturen ganz anders. Also es gibt ja haufenweise Kulturen, die sagen, nö, das Leben auf der Erde ist die Prüfung und du kannst ja heilsfroh sein, wenn du endlich mal auf der anderen Seite bist. Dazu musst du erstmal die Prüfung des Lebens ablegen. Deswegen haben die auch nicht so ein Problem, jemanden lange am Leben zu halten, weil die wissen, dahinterher wird's ja besser. Das ist ja deren Glaube. Da lachen wir drüber und stellen uns da oben drüber und sagen, nee, das ist alles anders, hier ist das so toll. Ich finde das genauso. Also ich finde, wenn es so ist, dass jemand im Koma liegt und es gibt irgendwelche Hoffnungen, dass man den aus dem Koma wieder aufwecken kann, finde ich das super, den am Leben zu halten. Also keine Frage und würde mir sicher für meine Verwandtschaft auch so gehen. Wenn jemand aber, ich sag jetzt mal, also jemanden 3 Monate das Leben zu verlängern, dass er unter Drogen taumelnd im Bett verbringt und im Endeffekt zahlt man damit ja nur Maschinen ab. Das finde ich eine schwierige Entscheidung. Also ich für mich finde das eine schwierige Entscheidung. Das ist wie mit Tieren, ne? Also wenn jetzt mal um es leichter sozusagen zu machen, darüber nachzudenken, wenn der Hund alt ist und quält sich durch den Park, dann ist es eigentlich eine Erleichterung, ihn einzuschläfern.
Ja.
So, irgendwann. Es gibt halt so eine Schwelle und irgendjemand muss es entscheiden. Und ich hatte neulich was ganz Schlimmes, so in der Art. Ich habe neulich beim Joggen, laufe ich da längs, da liegen da 2 Vögelchen, ganz kleine Babyvögel auf der Straße. Die sind anscheinend aus dem Nest gefallen oder so, keine Ahnung. Der eine war noch fit und konnte noch hüpfen, aber war noch zu klein zum Fliegen. Der andere hat einen vollen Schlag gehabt, also der immer auf einem Bein und umgefallen und sowas alles. Und ja, was machst du jetzt? Ich habe Glück gehabt, weil es kam nämlich ein Parkwächter mit Auto, so einer, der da sorgt, dass die Beete in Ordnung sind. Und der hat diesen einen Vogel mitgenommen und hat den dann zur Süderstraße gebracht, zum Tierheim. Aber der andere Vogel musste man erlösen.
Ja.
So. Ist eine bittere Entscheidung, aber es ist genau wie, das ist eine Frage von Kultur.
Ja, machen wir einen krassen Übergang von einem kranken Vogel zu meinem Vater, der ein schräger Vogel war. Das entspricht auch einer Erfahrung, die ich gemacht habe mit meinem Vater, den wir wegen einer beginnenden Demenz, war der in einer Klinik. Die haben den sofort unter starke Medikamente gesetzt, ob das gut war oder nicht, sei dahingestellt, aber so wird es heute gemacht. Und der konnte zum Schluss konnte der nicht mehr essen, weil der einfach sich nicht bewegt hat. Also dieser Muskel, dieser Speiseröhre ist ja ein Muskel und das irgendwie so eine Art Muskel, wo das Essen nach unten befördert wird und das ging halt nicht mehr. Und dann haben die mich irgendwann angerufen, sie möchten ihm eine Magensonde legen. Ich habe dann gesagt, ja, dann machen Sie das mal und habe dann aber mit einer sehr guten Freundin telefoniert, habe ihr das erzählt. Und die hat gesagt, du, ich gehe jeden Tag in so ein Altenheim, da liegt eine Frau, seit 5 Jahren wird die mit einer Magensonde gefüttert, aber die kriegt nichts mit. Also ich würde das nicht tun. Ich würde das nicht machen, es sei denn, du möchtest 3-mal die Woche zu deinem Vater fahren und dich wohlfühlen, weil du ihm mit einer Spritze durch eine Magensonde langsam Nahrung zuführst. Aber ansonsten kriegt er ja nichts mit, das wird sich ja nicht ändern. Und dann habe ich überlegt, habe das mit meiner Mutter dann abgesprochen, die natürlich auch in dem Zusammenhang total überfordert war. Und wir haben uns beide dazu entschlossen, diese Magensonde eben nicht liegen zu lassen. Das haben wir dann gerade noch geändert. 2 Tage später war mein Vater gestorben. Das war für uns ziemlich schwer, weil letzten Endes bleibt dieser Gedanke, der ist dann ja irgendwie verhungert. Aber ich habe den auch wochenlang vorher natürlich ständig besucht und das war einfach sowieso schon nicht mehr mein Vater. Das war ein abgemagerter Roboter unter starkem Medikamenteneinfluss, der niemals hätte wieder nach Hause kommen können. Und ich glaube, ich habe ihm dann das erspart, dass er da gelegen hat.
Ich glaube das auch. Und ich glaube, dass es ist halt schwer drüber zu reden, aber ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung ist.
Ja, das war auch eine richtige Entscheidung. Also es ist, ja, guck mal, vom Klimawandel jetzt zu dem Thema. Ich bin aber froh, dass ich das Gott sei Dank jetzt auch so klar sehe. Es ist, ja.
Das ist der wahre Mut, solche Entscheidungen zu fällen. Das ist schwierig. Und da bist du wieder, ne? Sind wir wieder bei diesem chinesischen Wort. Wobei ich habe übrigens auch gelesen, dass das heißt, linke Weiße. Also übersetzt, glaube ich, heißt das linke Weiße. Es steht als Synonym für was anderes, aber steht für linke Weiße. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob ich von einem Chinesen rauskriege, ob er das kennt oder mal weiß.
Ja, ich werde mich auch auf die Suche machen. Es gibt noch einen Gedanken, den ich eben loswerden will, bevor wir irgendwie weiterspringen, wohin auch immer. Und zwar der Gedanke, ich bin ehrlich, ich glaube nicht unbedingt an etwas nach dem Leben. Ich glaube eher, das habe ich von meiner Schwester, die ist ja Buddhistin. Ich glaube, über dem ganzen Leben steht der Moment. Ich glaube, das Wichtigste im Leben ist der Moment. Und zwar das Jetzt. Ja, frei nach Eckhart, ich glaube, Eckhart Tolle heißt der. Der ja behauptet, die Zivilisation, die westliche Zivilisation hat eine Krankheit. Die leben entweder in der Erinnerung von gestern. Die sagen immer, ach, was da gestern alles war und vorgestern und vor Jahren. Und was mache ich denn morgen und was tue ich? Und vergessen in dem Moment den Moment. Der sagt ja, das ist eine Krankheit und sie müssen sich das abtrainieren. Also sie müssen, wenn sie sich die Hände waschen, das Wasser spüren, während es über ihre Hände läuft und nicht an etwas anderes denken, sondern auf den Wasserstrahl gucken und das Wasser, das ihre Hände berührt, das Gefühl, das müssen Sie spüren. Wenn Sie eine Treppe raufgehen, versuchen Sie jede Stufe unter Ihren Füßen zu spüren und versuchen Sie zu spüren, wie Sie nach oben kommen. Denken Sie nicht darüber nach, was Sie gerade machen wollen. Denken Sie nicht darüber nach, warum Sie das machen. Nehmen Sie den Moment. Und das kann man tatsächlich trainieren. Das wird immer größer, wenn man das durchzieht. Wo wir gerade bei interessanten Gedanken sind, dann bin ich auch wieder ruhig. Ich habe einen schönen Satz gelesen oder ein kleines Video gesehen von einem Mann, der gesagt hat, und ich dachte erst, das ist satirisch, der gesagt hat, ich habe heute einen Satz gehört, der hat mich umgehauen. Der hat mich total umgehauen und dieser Mann guckt so in diese Kamera und sagt, ich glaube, dieser Satz verändert mein Leben. Ich glaube, und ich habe gedacht, da kommt jetzt, was weiß ich, das ist bestimmt satirisch. Der wird jetzt sagen, und jetzt kommt dieser Satz, ich muss kacken. Weißt du, irgendwie sowas. So. Aber der kam nicht. Es kam der Satz, alles, was du denkst, was andere über dich denken, denkst du über dich selbst. Da zwirbel ich jetzt seit 3-4 Tagen schon dran rum.
Und würde ich jetzt spontan sagen, nein. Außer, wenn der Satz nicht als Satz gemeint ist, der die Bedeutung hat, sondern der eine Bedeutung bekommt. Weil je weniger ich mich drum schere, was andere über mich denken, desto besser geht's mir. Und desto weniger wird auch das wahr, was die anderen über mich denken. Insofern hat der schon seinen Kern irgendwie. Also ich mache mir manchmal schon Gedanken, was Leute über mich denken, aber das denke ich nicht über mich. Die zweite Stufe davon, ne, zu sagen, guck mal, ist mir egal, was ihr über mich denkt. Ich kümmere mich um mich, dann bist du frei davon. Und denkst auch über dich selber, kein Scheiß, du verschwendest nicht dein Leben. Für mich ist das so, ich bin mehrfach, also beruflich vor allen Dingen, war ich in Position, und zwar immer sehr lange Zeit, also ich rede über 3 Zeitabschnitte, die sehr lange waren immer jeweils. Und ich habe dann irgendwie zu einem Punkt X erfahren, was in der ganzen Zeit davor die Menschen oder viele Menschen, nicht die Menschen, viele Menschen über mich gedacht haben. Und das war ich überhaupt nicht. Und ich bin total froh, dass ich während dieser Zeit nicht drauf gekommen bin, dass diese Vollpfosten sowas über mich denken. Ich habe mir im Nachhinein dann immer Gedanken gemacht, wie kommt das eigentlich? Das ist ja nicht das, dass man denkt, was die anderen denken. Ich habe während der Zeit, also während der Arbeit, habe ich nicht drüber nachgedacht, während der Phasen. Aber hinterher habe ich dann gehört, ja, die hatten alle totalen Horror vor dir und weil du mit deinen Gedanken dann auch so hin und her springst und weil du plötzlich die Idee hast und dann verwirfst du das wieder und hast du die Idee und am Ende hattest du dann auch ganz oft dann Recht und dann sagen die, wie kommt das eigentlich, dass der immer Recht hat und so. Also so Gedanken, wo ich gar nicht, für mich war die Zeit in den Jobs, in denen ich war, immer ein tempogeladener, wie soll man sagen, ein Spurt, also ein schneller Marathon, so. Schon mit zwischendurch mal Gas geben ein bisschen und überholen und so, aber dann eigentlich war ich in so einem Rhythmus, im Flow und wollte da irgendwie, keine Ahnung, die 4 Stunden schaffen oder so. Und auf dem Weg habe ich mir da nicht viel Gedanken über irgendwas gemacht und manchmal habe ich jemand überholt und manchmal nicht und manchmal bin ich links abgebogen und manchmal nicht, aber irgendwie, alles in allem, war das nicht Inhalt meines Tages, was die anderen denken. Und im Nachhinein habe ich immer gedacht, für mich, wieso, die finden das alle super, denen geht's gut. Die werden wahrgenommen, die sind, haben kreativen Freiraum, die werden belohnt, belobigt. Also ich mache das alles, ich feiere Menschen, die gute Ideen haben. Ich setze nicht meine Ideen durch, sondern lasse alle sich entfalten und so. Also ich habe ganz viele Sachen beruflich, die ich mache, die total toll sind. Im Nachhinein erfährst du dann über dich, dass die gedacht haben, ich wäre irgendwie, keine Ahnung, größenwahnsinnig dominant, ein furchtbarer kreativer Diktator und so. Kann sein, mir wurscht. Ich glaube sowieso, dass Kreativität und das, was du machst, ja genauso, das ist ja kein demokratischer Prozess. Du stellst dich hin und machst dein Ding. Ist doch scheißegal, was die anderen denken. Natürlich willst du, dass viele dir zujubeln. Das gehört mit dazu. Aber ich glaube, und das siehst du ja besonders in der jetzigen Zeit. Guck mal, du hättest ja den Weg von Frau Kebekus und Co. einschlagen können und sozusagen 100% regierungs- und trendkonformes Zeug schwafeln können auf der Bühne und das in lustige Sätze packen. Dann hättest du wahrscheinlich mehr Publikum und hättest auch jetzt musstest hier nicht mit mir einen Podcast machen, sondern würdest vielleicht einen Podcast machen mit, ich weiß nicht wem, und würdest 1 Million, ne, mit Herrn Lanz oder sonst irgendjemandem, hättest 1 Million Zuhörer. Das ist halt, hat halt leider nicht stattgefunden, weil du gerade geblieben bist, weil du eben nicht gedacht hast, was denken die über mich und wie mache ich, dass noch mehr Leute noch besser über mich denken?
Ich würde meinen Podcast immer wieder mit dir machen. Das ist ja, ich mache ja diesen Podcast auch nicht, weil ich einen Podcast mache, sondern ich mache das, weil ich es mit dir mache.
Ja, ich und auch.
Ich habe gestern meine Frau gefragt, ob ich Rückgrat habe. Also ob ich Rückgrat habe. Ich sage, ich habe das Gefühl, da habe ich ziemlich Rückgrat bewiesen und so. Und dann, meine Frau ist immer so ehrlich, die zwinkerte dann so ein bisschen so, die kriegte dann aber die Kurve und damit hat sie auch recht. Sie hat nämlich dann gesagt, dass du hast das entwickelt.
Der Jan Goebbelsmann zum Beispiel, ne? Der Goebbelsmann, nee, der heißt gar nicht Goebbelsmann, ne? Der kommt so rüber wie der Goebbels, aber der ist nicht Goebbels. Wie heißt Böhmermann, richtig, korrekt. Jan Böhmermann. Was denkt denn der über sich?
Das ist die große Frage. Und da sind wir wieder bei, wie heißt das Wort, Batsua? Da sind wir wieder dabei. Ich glaube, diese Leute denken gar nicht über sich. Glaubst du? Oder, ja, was denkt der? Was glaubst du, was denkt der?
Der ist bekannt geworden, ist er mit, und zwar öffentlich-rechtlich. Im öffentlich-rechtlichen Bereich hat der den Erdogan als Ziegenficker bezeichnet. Dann gab es ja hin und her politische Verwirrung und so. Er hat das Ganze... Im Prinzip hat ihn das sozusagen als Satiriker aus der Abteilung Satire darf alles. Auch das ist wieder der wahrscheinlich der weiße linke Mann, der sagt, Satire darf alles, finde ich nicht. Und übrigens Frau Faeser, ganz spannendes Thema. Frau Faeser hat ja gesagt, dass man ja Menschen, also wenn die sich verletzt fühlen, darf man die ja direkt anzeigen und vom Verfassungsschutz beobachten lassen und sowas alles. Also wenn du jetzt sagst, wenn ich zu dir sage, pass mal auf, du hast graue Haare und du fühlst dich dadurch verletzt, ja, weil das ja eine Unverschämtheit ist, dass ich sowas sage, ja, und das stimmt ja gar nicht, denn die sind ja graublond oder so, dann fühlst du dich verletzt und dann hast du theoretisch gemäß Frau Faeser, ich meine, wenn man weiß, in welcher Position die ist und so, und die ist der Meinung, wenn sich jemand verletzt fühlt, dann ist da sozusagen der Paragraph 1 des Grundgesetzes, ist da schon gegen verstoßen worden, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. So, und genau das ist das Thema, dass der Böhmermann jemanden als Ziegenficker bezeichnen kann, politische Irrsinn verbreitet, aber es geschafft hat, irgendwie so in diese Corona-Zeit zu gleiten und dann plötzlich da auf der richtigen Seite wieder dafür zu stehen und sozusagen die satirische linke Seite der grün-linken Einheitsgesinnung irgendwie zu vertreten und die nehmen den mit, damit man denkt, dass jemand, der über die Grenzen steht, auch auf ihrer Seite ist, irgendwie so. Das ist ganz schräg. Ich finde es total schräg, weil er auch qualitativ wenig abliefert. Also jetzt mal einfach vom Entertainment-Handwerk her. Die Sendung ist zwischenzeitlich mal nicht so schlecht. Ich habe da auch sicher schon ein paar Folgen von gesehen, aber ist jetzt nicht meine Nummer und es ist vor allem nicht Harald Schmidt, was man verzweifelt probiert irgendwie hinzukriegen. Das davon ist der also Milliarden Lichtjahre entfernt. Zwischendurch, ne, jetzt zum Beispiel diese RAF-Geschichte, die er da gemacht hat, also so Poster zu machen von nicht konform, angeblich nicht konform Politikern, hat er auch noch falsche Leute draufgepackt. Und damit dann sozusagen einen satirischen Event zu schaffen, ist so dreist, dumm, billig. Und ich glaube, man mag es gar nicht sagen, aber ich glaube, er hat gar keine Haltung, gar kein Rückgrat, sondern das Einzige, was zählt, ist ich.
Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich sage ja immer, Satire muss alles, darf alles müssen und muss alles dürfen. Wir müssen nur lernen, das nicht zu beachten. Meine Haltung ist, lustig zu sein. Mich interessiert nicht, was Böhmermann sagt. Und es ist mittlerweile, bin ich auch bei diesen ganzen Krawallnudeln so weit, dass ich einfach sage, jeder Mensch hat Leichen im Keller. Das haben wir ja schon öfter gehabt in diesem Podcast. Jeder Mensch hat Leichen im Keller und das haben die auch. Was gibt ihnen das Recht, sich, ohne dass wir überhaupt irgendetwas über sie wissen, sich aufzuspielen als Moralapostel? Denn das tun die ja. Das tut Böhmermann, das tut Krömer, das tut Caroline Kebekus auch. Die spielen sich auf als Moralapostel. Aber als Satiriker, und das ist das Einzige, was ich einfach dann interessant finden würde, wenn ich da lachen würde. Es geht ja bei denen nicht mehr um Lachen, es geht bei denen um Empörung oder um andere auslachen oder auf andere Leute treten, die sie da gerade an den moralischen Pranger stellen. Den Anspruch habe ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das die Aufgabe der Satire ist. Satire sollte doch eigentlich irgendwo ein Schmunzeln hervorbringen und das tut's nicht. Ich sage, ich habe überhaupt keine moralischen, also mir ist das egal, ich mache Negerkusswitze, Zigeunerwitze, ich habe auch keine zweite Basis, keine Ebene und mir ist das auch egal, ob sich einer verletzt fühlt, der muss damit leben. Für mich habe ich den Anspruch, ich habe Fehler, ich kann sein, dass ich mal jemanden verletze, aber es geht darum, dass möglichst jeder einmal am Abend laut gelacht hat, und zwar jeder. Wenn einer den ganzen Abend nicht gelacht hat, weil er einfach den Humor nicht teilt, dann ist mir das egal. Wenn aber einer den ganzen Abend nicht gelacht hat, weil jeder dieser vermeintlich diskriminierenden Witze auf ihn treffen, weil da zum Beispiel ein schwarzer, schwuler, behinderter, jüdischer AfD-Wähler sitzt und der sagt, ich konnte über nicht einen einzigen Witz lachen, dann ja, kann ich da auch nichts dran ändern. Aber also dann würde ich mir Gedanken machen, dann würde ich sagen, oh, das tut mir jetzt wirklich leid. Aber weißt du, was ich meine?
Also weißt du, was der Unterschied ist zwischen dir dann und Herrn Böhmermann? Ich glaube, das würde der genauso beantworten. Und das Irre ist ja das, da sind wir wieder bei dem chinesischen Wort. Ja, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen auch dann das angucken und dann ganz laut lachen und das total lustig finden. Und das kann ich sogar bei dieser RAF-Geschichte belegen, ohne zu wissen, was daran lustig ist. Das ist ja bei vielen Memes auch so, ne? Viele junge Leute, also jetzt mal junge Leute im Sinne von junge Leute, so, ich bin ja auch noch jung eigentlich, aber nicht mehr ganz so, aber so jetzt mal 15, 20, irgendwie dazwischen, die machen ja mit diesen Memes darum, da geht es ja immer um diese Memes, ne? Über 3/4 dieser Memes kann ich 0,0 lachen, weil sie wirklich nicht lustig sind, aber sie lachen sich tot darüber. Und ich glaube, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, dass sie darüber lachen, weil dieses Meme 7 Millionen Leute gut finden. Und schon bist du wieder dabei, dass du zu einer Herde gehören willst und schon machst du wieder mit. Und ich glaube, bei Herrn Böhmermann ist es genauso. Die Leute gucken diese Sendung, weil sie ja darüber, was morgen in der Bildzeitung steht, heute schon das wissen wollen sozusagen, um mitreden zu können. Und dann sehen die sowas. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die das großartig verstehen. Und ich glaube auch nicht, also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Herr Böhmermann Menschen glücklich machen will. Ich glaube nicht, dass sein Ziel ist, und es eigentlich ist das Ziel von Entertainment, Menschen glückliche Momente zu geben, grundsätzlich mal. Das ist meine Philosophie als jemand, der viel mit Entertainment zu tun gehabt hat.
Meine auch.
Zu tun hat. So. Ich möchte gerne Menschen glücklich machen. Der Herr Böhmermann, der möchte nur eins, im Licht stehen.
Also das ist der Eindruck, den ich auch habe. Dass er der möchte nicht die Menschen glücklich machen. Das ist dem egal. Der möchte auf dem Drahtseil tanzen, er möchte auch provozieren. Das zum Beispiel kann ich verstehen. Ja. Diesen ja. Antrieb kann ich verstehen, provozieren zu wollen, immer ein bisschen anzuecken. Aber die Frage ist, wie sieht er sich dabei? Also welche Rolle spielt er dabei? Und für mich ist es auch so. Also für mich, ich will auch anecken. Wenn ich ganz ehrlich bin, bedauere ich das sogar, wenn ich manchmal übers Ziel hinausschieße. Das Risiko gehe ich aber ein und sage mir, ja, das kann immer passieren. Das ist eben so. Aber mein Antrieb, also es gibt wenig, was ich so ohne Wenn und Aber, ohne zu hadern, laut rausposaunen kann. Und das ist, ich möchte einfach, dass die Menschen rausgehen und einen schönen Abend haben und wirklich Spaß hatten. Ich möchte, dass die Leute meine Arbeit lieben. Also es ist ja auch nicht mehr so, wenn ich jetzt nach der Show nach vorne gehe und die finden mich dann alle ganz toll. Ich gehe ja ganz ungern noch nach vorne. Weil ich das dann auch, das bin ich ja dann schon nicht mehr. Das ist ja nicht mehr die Figur. Das bin ich ja dann schon wieder privat. Und das ist mir dann schon wieder, ist mir schon wieder ein bisschen viel. Ich weiß, ich respektiere das und finde das auch toll. Und bin sehr dankbar dafür, für Zuneigung nach der Show. Aber ich will auch nicht gefeiert werden. Ich will einfach nur, dass die Leute rausgehen und Spaß hatten. Das ist genau auch die Frage, die ich mich immer frage. Glaubt Herr Böhmermann und Herr Krömer, denn glauben die denn, indem sie diese völlig durchgeballerten Rollformate machen, wo mir übrigens heute Morgen jemand geschrieben hat, ich mag das sehr gerne, der hält den ganzen Schwurblern den Spiegel vor. Das stimmt ja gar nicht. Also das stimmt ja nicht. Die behaupten da irgendwas, übrigens im Falle der Sendung von Krömer jetzt mit Faisal Kavusi, wo man sich gefragt hat, er hat gesagt, 6 Leute haben an den Fragen gearbeitet, die Krömer Faisal Kavusi stellt. Das waren solche Scheißfragen, wo ich mich gefragt habe, was haben die Autoren denn studiert? Grafikdesign? Das macht auf mich auch den Eindruck, diese Leute wollen sich erstmal selber feiern. Und davon Krömer, ohne jetzt auf seine Depression anspielen zu wollen, zu müssen, muss man das auch vielleicht mal tun. Vielleicht ist das für ihn auch eine Therapie, also dass sich an anderen Leuten da abzuarbeiten und vielleicht selber im eigenen Kämmerchen mal zu gucken.
Aber da gilt ja die alte Regel, ne? Die alte Fernsehregel geht, du hast eine Fernbedienung, sie ist nicht mal mehr ein Kabel dran, du musst nicht mal mehr zum Fernseher gehen. Wenn es dir doch nicht gefällt, dann musst du es doch nicht gucken. Und genau. Wenn du guckst, nur damit, um dich über Herrn Böhmermann aufzuregen, machst du auch vieles falsch. Ich finde nur den anderen Weg, den es früher, glaube ich, so nicht gab, nämlich, dass du Zustimmung bekommst für etwas, was nur in eine Richtung ist. Also du kannst ja inzwischen Sätze sagen, war es der Fernsehpreis oder so, da hat dann jemand sich hingestellt und auch so einen politisch korrekten, gerade angesagten Corona-Satz gesagt, von wegen, ja, ich bin ja froh zu sehen, ne, dass alle eine Maske tragen und die paar, die es nicht machen, die will ich nicht mehr sehen oder irgend so ein Satz war das. Und alle haben getobt und applaudiert. Ich glaube nicht, dass einer von denen, die getobt und applaudiert haben, deswegen getobt und applaudiert hat, weil sie wissen, dass dieser Satz ein kluger Satz ist und dass sie diesen Satz an sich unterstützen. Die sind alle nur der dummen Herde gefolgt. Und wenn du heute siehst, was Corona mal war und was mal die Schwurbler waren und was mal die Verschwörungstheoretiker waren und wie viel von denen, was die erzählt haben, wahr ist, bestätigte Tatsache vom RKI, also die Masken zum Beispiel über die Wirkung und die Schädlichkeit und so, die jetzt im Moment gerade die Kinderkrankheitswelle, dass die ganzen Kinder hätten niemals dicht gemacht werden dürfen und diese ganzen Sachen sind ja heute bewiesen und zwar international von Experten bewiesen. Und dass Deutschland das Land ist mit der wenigsten Aufarbeitung, als ein Land, was die größte Routine hat in Aufarbeitung von großen Verfehlungen. Das ist schon absurd. Und dass sich dann unser Volk, das erste Volk ist, das bereit war, sofort wieder auszugrenzen, Menschen hier mit Hass zu überziehen und dann eben auch kollektiv dagegen vorzugehen. Also kollektiv etwas zu machen, sich auf eine Seite zu stellen, ohne selbst eine Ahnung zu haben davon, das finde ich schon ganz, ganz, ganz schlimm. Und das zeigt, dass wir leider... Diese ganze Aufklärung nach der Nazi-Zeit ist hier in der zweiten Generation danach nicht angekommen. Also das siehst du ganz deutlich. Wenn du siehst, es gibt ja dieses Buch, haben wir schon mal drüber gesprochen, über möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen, wo diese ganzen Zitate aus der Corona-Zeit drinstehen, die man selbstverständlich überall gesagt hat. Das Gleiche gilt übrigens für, wenn du jetzt anguckst, gibt es bei, ich glaube, Achtung Reichelt war das oder so, irgendwo habe ich das gesehen, aber da ist einfach nur ein Zusammenschnitt von Kommentaren von Menschen, die Kommentare abgeliefert haben in Tagesthemen und in
heute. Ja.
Wenn du das anguckst, was die da gesagt haben, das ist so schlimm, das ist etwas, was mich so dermaßen, was mich in meinem tiefsten Grundvertrauen in unser Land und unser Volk erschüttert, Wahnsinn, völlig wahnsinnig. Und dieses Herden, das ganz Schlimme ist dieses Herdentum, ne? Also, wenn ich zu dir gehe, dann ist natürlich eine kollektive Begeisterung da und so. Aber dann rauszugehen und entweder sozusagen nicht, also sag mal, nicht dafür zu sein, aber dann sich zu feiern, dass man dagegen ist, ist auch eine völlig andere Haltung. Ich kann doch, wenn ich ins Restaurant gehe und ich probiere mal etwas in Essen, was ich noch nicht kenne und es schmeckt mir nicht, ist doch okay.
Ja, nein, also...
Ach okay, muss ich ja nicht essen, muss ich ja nicht bestellen.
Bleib mal bei meinem Komiker. Wenn ich zu einem Komiker gehe, dann gehe ich doch dahin, weil ich mich amüsieren möchte. Also bei mir zum Beispiel sollen die Leute, die sollen sich amüsieren, das ist mein Anspruch. Die sollen sich nicht links amüsieren oder rechts amüsieren, Sie sollen sich amüsieren. Sie sollen alle ihre rechts, links, alle diese Sachen außen vor lassen, denn es geht nicht um eine politische Haltung. Es geht darum, sich zu amüsieren. Bei mir sitzen amüsierwillige Leute, die über diesem ganzen Herdengedöns stehen und einfach sagen, ich möchte Spaß haben.
Sag mir mal, also wenn ich, ne, wenn du jetzt meinetwegen, du erfährst von einem Künstler, der Harald Baum nennen wir ihn. Harald Baum kommt in deine Stadt und ist Comedian. Und dann überlegst du dir, Mensch, ich würde mal gern was Lustiges hören. Was machst du? Da gehst du ins Internet und guckst mal kurz nach, was der Harald so gemacht hat bis jetzt. Und dann entscheidest du, interessiert mich oder interessiert mich nicht. Jetzt zu sagen, ich finde es total scheiße, aber ich gehe da hin, um mich hinterher drüber aufzuregen und in meiner Community darzustellen, ist ja Blödsinn. Dann gleichzeitig zu sagen, okay, du gehst da nicht hin, aber ich poste jetzt mal den Harald und sag, was für ein Scheißtyp das ist, macht auch keinen Sinn. Warum soll man das machen? Ich gehe auch nicht hin, finde Schlager scheiße und suche dann einen Schlager aus und poste den Schlager und sag, Schlager finde ich scheiße. Warum soll ich das machen? Das ist einfach nur dieser entsetzliche Wunsch, in Krisenzeiten wozu zu gehören. Und dazu ist der Deutsche, und das ist anscheinend in uns irgendwie drin, und da hat eben diese ganze Aufklärung nichts gebracht. Irgendwie sind wir number one im Bereitsein, andere abzustrafen, auszugrenzen und versuchen, uns über die zu stellen, ohne eine Leistungsbilanz zu haben. Das Schlimmste zum Beispiel bei dieser ganzen, diesen Festklebern da, dieser letzten Generation, ich hoffe, es ist tatsächlich die letzte und die sterben bald aus, aber das Ding ist das, was die machen, ist ihre Forderung ist auf Autobahn Tempo 100. Und es gibt auch eine zweite Forderung. Ich weiß nicht mehr, was das war. Sie haben gar keine Forderung. Die sind so gestört. Das sind so gestörte Menschen. Keine Leistung. Wenn du diese Bilder von denen siehst, ich meine, das passt ja dann auch immer zusammen. Ne? Ja, diese beiden Vollpfosten in der Elfi.
Ja.
Das ist wirklich dick und doof. Es ist so dumm. Ja, stell mal vor, dick und doof hätten, also in einem dick und doof Film wäre es so, dass die beiden überlegen, sie würden eine Partei gründen und wollen jetzt Propaganda machen und deswegen kleben sich überall fest. Das ist ihr Parteikonzept. Ja, und jetzt kleben die sich fest an einem Ständer, den man rausziehen kann. Da würden wir uns totlachen im Kino über den Slapstick. Und die stehen dann da mit ihrem dummen Gesicht, wie sie hinter der Bühne stehen, haben gelernt, ist geklickt. Das ist so. Ich schwöre dir, in 5 Jahren werde ich irgendwo im Stuhl sitzen und meinen Enkeln das erzählen und ich werde immer noch Tränen darüber lachen, wie dick und doof sich in der Elfi festgemacht haben. Aber du siehst daran, auch die wollen nur dazugehören. Sie wollen irgendwie zu einer Herde gehören. Und das ist ganz dumm. Und du bist jemand, der auch gerne geliebt werden will und zu einer Herde gehören will, aber dir ist es scheißegal, wie groß die Herde ist. Aber da geht es darum, was da gemacht wird und wie die Leute drauf sind.
Als das mir gerade eingefallen ist, dass wir in einer Zeit leben, in der eben die Grömers und die Böhmermanns und die Kebekusses, und da gibt es ja noch mehr, also liebe Kollegen, ihr drei jetzt da, ihr hört euch diesen Podcast ja wahrscheinlich sowieso nicht an, aber wenn, da gibt es noch einige andere, ihr seid einfach Stellvertreter, aber die alle ja behaupten, komisch zu sein, es aber irgendwie nicht sind, weil ich kann da auch bei keinem von den dreien, kann ich aber auch nur, also selten lachen, bei Böhmermann manchmal tatsächlich auch, aber echt selten. Ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, ich ärgere mich aber auch nicht über die. Also es geht auch nicht. Nein. Das ist ja auch alles verkehrte Welt. Du sitzt vorm Fernseher, guckst eine Satire-Sendung, lachst nicht ein einziges Mal. Du gehst in die Elbphilharmonie.
Und dann kommst du. Weißt du was? Du musst nur das Bild, ist toll, ich habe das Bild ja gespeichert auf meinem Handy. Wenn ich schlechte Laune habe, dann gucke ich mir das Bild nur an, wie die beiden Vollpfosten da stehen, hinter der Bühne an dem Geländer festgeklebt. Ich finde das so dermaßen. Das ist so ein Zeichen der Zeit. Gut, dazu kommen natürlich noch diese ganzen kleinen Plappermäulchen, die dann erzählen, dass Milliarden Menschen auf einem kleinen Atoll irgendwo sterben jedes Jahr und dass 100.000 Kilometer entfernt irgendwo Umweltverschmutzung ist, wo die Welt nur 40.000 Kilometer Umfang hat und so weiter und so fort. Also ich meine, da ist ja so viel Blödsinn, aber die beiden, also dick und doof, ne, die stehen für mich wirklich, die sind für mich, das ist für mich das Bild des Jahres. Und weißt du, was das Tollste ist? Das Tollste ist, dass es ja inzwischen Leute gibt, also und gerade bei den Menschen, die da am meisten gegen hier politische Kultverhalten gewettert haben, nämlich der Herr Habeck, da gibt es jetzt Menschen, die erstens ihn ins rechte Licht setzen und schöne Fotos machen, aber zweitens die, während er Unfug redet, schon schreiben, warum der Unfug, den sie geredet haben, eigentlich kein Unfug ist. Das ist ja genau, das ist ja passiert, als er diese Geschichte gemacht hat, wo er erzählt hat, dass man nicht pleite ist, sondern nur keine Arbeit und kein Geld mehr hat. Da hat ja direkt vom Spiegel der Vogel schon geschrieben, warum er damit völlig recht hat. Also das musst du dir mal vorstellen. Ich mache Fehler und da gibt's aber jemand, der sitzt da und schreibt schon mal, warum es kein Fehler ist. Die Welt ist wirklich durchgescheppert. Aber wie gesagt, wir müssen uns alle nur, ich empfehle wirklich jedem, hier nochmal ganz deutlich, druckt euch das Bild von dick und doof aus, habt das bei euch in der Tasche und wenn irgendjemand euch von rechts anrotzt oder von links, dann geht ihr hin, zieht das Bild raus, guckt drauf und ist die Welt wieder in Ordnung.
Wir haben gar nichts gemacht von dem, was hier liegt.
Nix. Wir haben nichts gemacht. Nix.
Ah, ja. Gut. Ja. Aber wir machen die Fragen dann nächste Woche.
Ja.
Ich habe die Mails ja liegen, weil das sind schon schöne Sachen. Das sind auch schöne Sachen von dir. Das sind die Themen, die du da auch noch hast. Die sind ja auch tatsächlich, die kann man ja dann in einer Woche auch noch machen.
Genau, genau. Ich möchte gerne, weil Weihnachten ist, möchte ich gerne allen Zuhörern bitten, mal zu gucken. Und zwar gibt es ein Unternehmen, ein Bio-Demeter-Unternehmen in der Toskana. Das heißt Fattoria Laviala. Und die Fattoria Laviala, die kenne ich von meinem Vater, weil mein Vater schon vor 40 Jahren bei der Fattoria Laviala biologisch korrekt angebaute Weine, Spaghetti, Soßen, Antipasti und sowas alles bestellt hat. Die haben herrlichen Käse, wunderbare Wurst, Salamis in allen Arten und so weiter und so fort. Die Fattoria Laviala hat eben gerade wieder bei mir ein Päckchen abgegeben, weil ich immer zu Weihnachten bestelle ich da ein bisschen was und schicke meinem Vater auch immer ein Päckchen davon und so. Und da sind so tolle Sachen drin und die machen so ganz liebevolle Folder immer, wo die ganze Familie, die da arbeitet auch auf diesem Hof, auf diesem Gut, ist ja ein riesiges Gut, wo dann erzählen die so Geschichten, wie die so kochen und dann sind da Bilder, wo sie an einer großen Tafel sitzen und so. Das ist die Personifikation von heiler Welt. Fattoria Laviala. Ich empfehle das wirklich jedem da mal reinzugucken und da kann man, gibt es schöne, für Weihnachten auch schöne Geschenksets.
Ja, sehr schön. Link steht dann gleich, mache ich dann unten drunter unter dem Podcast.
Ja.
Das ist ein typischer Tipp von dir. Okay, dann hast du noch was?
Nö. Nee. Oder? Das war schön.
Ja, ich fand es auch schön.
Ja. Es war schön durcheinander, aber es war schön.
Dann habt einen schönen Tag. Und
ich wünsche alles Liebe und mach dir keinen Kopf wegen der Veranstaltung. Alles wird gut.
Ja, danke. Tschüssi.
Tschüss.
Tschüssi.